Jetzt vorher bei dem Vers 26, ich habe bei Vers 26 noch eine Sache nicht erwähnt. Es geht um die Erkenntnis der Wahrheit, wie heißt dort, bekommen haben, hatten. Vers 26 nochmal, denn es ist... Denn wenn wir vorsätzlich sind, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit bekommen haben oder empfangen haben, die Erkenntnis der Wahrheit, ich bin dem mal nachgegangen, weil ich in einer Diskussion mit lieben Christen wurde gesagt, die waren noch nicht wiedergeboren. Dann bin ich dem mal nachgegangen, diesem Ausdruck, und das war sehr interessant. Ich habe dann gemerkt, ich suche gerade die Bibelstellen, in Titus 1, Vers 1 spricht er von Leuten, geht es an Christen, für den Glauben der Erwählten und die Erkenntnis der Wahrheit. Da nennt er Glaube und Erkenntnis der Wahrheit, nennt er so nebeneinander. Und dann, zuerst sagt er Glaube, dann Erkenntnis der Wahrheit. Dann in 1. Timotheus 4, Vers 3 spricht er von Menschen, 1. Timotheus 4, Vers 3. Die Glauben und die Wahrheit erkannt haben. Merkt ihr die Reihenfolge? Glauben und die Wahrheit erkannt haben. Zuerst Glauben, dann Wahrheit erkannt haben. Dann in 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt er, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Rettung und Erkenntnis der Wahrheit. Merkt ihr die Reihenfolge? Zuerst Rettung, sagt er, und dann Erkenntnis der Wahrheit. Diese Reihenfolge ist interessant. Also Glauben und dann die Wahrheit erkennen. Gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit erkennen ist also eine ganz wichtige Sache. Aber was heißt das? Es geht nicht darum, um Menschen, die noch nicht gläubig sind und die jetzt versuchen und herausfinden wollen, was ist die Wahrheit. Nein, darum geht es nicht. Es geht um Menschen, die zum Glauben gekommen sind und jetzt die Wahrheit wirklich kennenlernen. Die Wahrheit kann man erst wirklich kennenlernen, wenn man zum Glauben gekommen ist. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das ist eine Person, und wenn ich jetzt zum Glauben komme, lerne ich die Wahrheit kennen. Und damit lerne ich auch eine Person kennen. Die Wahrheit Gottes ist Christus. Und wenn er hier sagt, nachdem ihr zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen seid, heißt es, ihr habt eine ganz besondere Sache erkannt. Ihr habt die wahre Person, die die Wahrheit in Person ist, Jesus Christus, erkannt und alles, was damit zusammenhängt. Das spricht nicht von Menschen, die so halbgläubig sind, so auf dem Weg zum Glauben zu kommen. Nein, wenn er sagt, jemand hat die Wahrheit erkannt, dann ist das jemand, der wirklich zum Glauben, schon längstens zum Glauben gekommen ist. Der hat wirklich ganz, ganz, ganz klar erkannt, Jesus Christus ist die Wahrheit und hat diesem Christus sein Vertrauen geschenkt. Glaube und Wahrheit erkennen. Gerettet werden und Wahrheit erkennen. Das gehört zusammen. Also es geht hier eindeutig um Menschen, die wiedergeboren sind. Außerdem, bitte, beachtet doch den Zusammenhang. Was steht in Vers 26? Ich habe schon aufmerksam gehört. Vers 26, ganz am Anfang. Denn. Das Denn schließt an was? An das, was er gerade vorher gesagt hat, sie sollen festhalten. Lasst uns das Bekenntnis festhalten, lasst uns aufeinander Acht haben, lasst uns anspornen. Sind es wiedergeborene Menschen, die das Bekenntnis festhalten sollen, die sich anspornen sollen, die sich so treffen sollen? Geht es da um wiedergeborene Menschen? Natürlich, es geht um Christen. Und dann schließt er an, warum ist das wichtig? Warum müssen wir uns aufrufen? Warum sollen wir zusammenkommen, uns treffen? Warum sollen wir das Bekenntnis festhalten? Weil, wenn wir vorsätzlich sündigen, wir, die uns treffen, wir, die uns aufrufen, wir, die das Bekenntnis festhalten, wir Christen, ja, wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann gibt es kein anderes Opfer mehr. Es geht eindeutig um Wiedergeborene, man kann gar nicht aus. Es können nur wiedergeborene Menschen sein. Also da muss man schon vorher, da muss man schon mogeln und etwas in die Schrift hineinpressen, eine eigene Lehre, um sowas herauszulesen. Und das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht unfair mit der Bibel umgehen. Wir müssen genau das so nehmen, was da steht. Und das ist ja für uns immer eine Herausforderung. Wir müssen uns der Schrift stellen. Weiter. Vers 28. Setzt jemand das Gesetz Mose beiseite, stirbt er ohne Erbarmungen auf zwei oder drei Zeugen hin. Das haben wir ja gesehen bei dem Beispiel mit dem Holzsammler, der das Sabbat bricht. Setzt jemand das Gesetz Mose beiseite, stirbt er ohne Erbarmungen auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe, meinet ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen trat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtete und den Geist der Gnade schmählich misshandelte? Also, hier kommt diese ganz strenge Warnung. Wenn man schon im Alten Testament auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet wurde, wenn man das Gesetz gebrochen hat, wie viel schlimmer ist die Strafe für den, der Christus verlässt? Der, hier heißt es, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt. Den, den er vorher erkannt hatte als Sohn Gottes, den tritt er jetzt mit Füßen. Das heißt gering achten, mit Füßen treten, heißt verachten. Man verachtet den Sohn Gottes, indem man sagt, nein, ich gehe zurück zum Judentum, Jesus ist im Tod eines Verbrechers gestorben und das ist ein Verbrecher und der gehört dorthin. Zu den Verbrechern, das war ein ganz normaler Mensch. Und dann wendet man sich von Christus ab. Und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt war, für unrein achtet. Also das Blut Jesu war das Blut eines Verbrechers und das ist unreines Blut, Blut eines Sünders. Und jetzt sagt er, durch dieses Blut war er geheiligt. Er war geheiligt. Das heißt, er war Christ gewesen. Er hat sich heiligen lassen, er hat sich reinigen lassen durch dieses Blut, hat sich auf die Seite Gottes stellen lassen durch dieses Blut. Dann muss er wiedergeboren gewesen sein. Es geht gar nicht anders. Das Heiligen, von dem haben wir ja schon vorher gelesen. Durch das Blut wird man geheiligt. Kapitel 9, Vers 13 und 14. Darf ich noch erinnern? 9, 13 und 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus euer Gewissen reinigen? Ich habe jetzt einiges ausgelassen. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich geopfert hat und so weiter, euer Gewissen reinigen von toten Werken? Reinigung durch das Blut. Oder Kapitel 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir Geheiligte durch das Darbringen des Leibes Christi ein für allemal. Der Leib Christi, das war sein Blut. Er hat sein Blut vergossen mit dem Leib. Und durch seinen Willen, indem er gesagt hat, ich bin bereit, ich will mein Leben zum Opfer geben, durch diesen Willen sind wir geheiligt worden. Wir, die Gläubigen. Also man muss gläubig gewesen sein, wenn man geheiligt wurde durch das Blut. Jemand, der noch nicht Christ ist, der ist noch nicht geheiligt durch das Blut. Das geht gar nicht. In der Bibel werden die Gläubigen Heilige genannt. Und wir haben es ja auch schon gelesen, Kapitel 10, Vers 22, besprengt vom bösen Gewissen. Besprengung spricht von Blut, Blutbesprengung. Gut, weiter, Vers 29, am Ende. Und den Geist der Gnade schmählich misshandelte. Das ist Lästerung des Geistes. Wenn der Heilige Geist ist ein Geist der Gnade, was heißt das? Der Heilige Geist möchte Gnade schenken. Der Heilige Geist möchte den Menschen beschenken, unverdientermaßen, mit Kraft und mit Hilfe und mit dem allem, was er braucht, mit Sündenvergebung. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gnade. Und wenn man den Heiligen Geist zurückstößt und sich nicht mehr vom Heiligen Geist überführen lässt, dann sündigt man gegen den Heiligen Geist. Dann ist das ein Lästern des Geistes, ein schmähliches Behandeln des Geistes. Das ist eine ernste Sache. Wie will solch ein Mensch wieder von Sünde überführt werden, wenn er den Heiligen Geist, der ihn von Sünde überführen möchte, nicht annimmt? Lästert. Dann verhärtet er sich, wie die Pharisäer. Immer härter. Und dann weiter. Denn wir wissen um den, der sagte, die Vergeltung ist meine Sache, ich werde vergelten, sagt der Herr. Und wieder, der Herr wird sein Volk richten. Jetzt kommen einige Bibelzitate. Vers 30 und Vers 31. Furchtbar ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also, das Zitat hier, das erste Zitat ist 5. Mose 32, Vers 6, Vers 35 und das andere ist 5. Mose 32, Vers 36. 5. Mose 32, Vers 35 und 36. Ich lese jetzt einmal die Stelle aus 5. Mose 32. 5. Mose 32 ist ein ganz interessantes Kapitel. Das ist das Lied des Mose. Das ist ein ganz langes Lied, ein Gedicht auf die Israeliten und auf die Sünde des Volkes Israel. Es ist eine Warnung vor Sünde, eine Warnung vor dem Abfall. Also ein ganzes Kapitel beschreibt er, die Israeliten, er will das ihnen vor Augen führen, bitte lasst euch nicht sozusagen es so weit kommen, dass ihr schließlich den Herrn, euren Gott, vergesst und euch schlussendlich von ihm abwendet. Und ich lese jetzt 5. Mose 32, Vers 35. Es geht um Israel. Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Jahwe wird sein Volk richten. Und er wird sich's gereuen lassen über seine Knechte. Also es wird ihm leid tun, dass er dieses Volk einmal erwählt hat. Er wird sich's gereuen lassen. Er wird sagen, oh nein, hätte ich doch diese nie erwählt. Er wird sich's gereuen lassen über seine Knechte, wenn er sehen wird, dass geschwunden die Kraft und der Gebundene und der Freie dahin ist. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter? Wo sind denn ihre Götzen? Jetzt haben sie auf Götzen vertraut. Jetzt waren Götter ihr Fels. Wo sind jetzt ihre Götter und der Fels, auf den sie vertrauten? Also wenn sie in den Götzendienst fallen, wenn Israel im Götzendienst fällt, dann kommt das Gericht. Dann wird der Herr sein Volk richten. Jetzt stell dir vor, diesen Vers zitiert er für jene, die zurückweichen und so werden wie die anderen Israeliten, die immer noch festhalten an dem Tempel, an dem Tempelgottesdienst, an dem Priesterdienst und so weiter und Christus verachten. Der Herr wird sein Volk richten. Der Herr wird Israel richten. 8 Jahre später kam das Gericht. Oder 7 Jahre später. 66 begann der Krieg. Ein paar Jahre später, 2, 3 Jahre später begann der Krieg. Und dann ging der Krieg etwa 3 bis 4 Jahre, bis Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde. Josephus sagt, kein einziger Stein blieb auf dem anderen. Die haben die Stadt geschleift. Ja. Gericht über Israel. Der Herr wird sein Volk richten. Das bezieht sich auf Israel. Und wenn man jetzt zu einem fleischlichen Israel zurückgeht, dann geht man genau dorthin zurück, wo das Gericht kommen wird. Furchtbar ist es, in die Hände des lebenden Gottes zu fallen. Er bangt um die Leser, er hat wirklich Sorge um sie. Das Heil steht auf dem Spiel. Was lernen wir davon? Sollen wir jetzt als Christen unsicher sein und jeden Tag mit Angst leben, dass man ja vielleicht abfallen könnte? Sicher nicht. Das ist nicht der Sinn und Ziel von diesem Text. Niemand kann uns vom Herrn trennen. Niemand. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wen? Die Gläubigen wird niemand aus der Hand des Herrn reißen. Die weggehen wollen, die sind die Gefährdeten. Die nicht mehr glauben wollen, das sind die Gefährdeten. Niemand von außen kann kommen und uns von der Hand Jesu trennen. Das sind 2 Hände, die Hand des Vaters und die Hand des Sohnes. Und da sagt, ich und der Vater sind eins und niemand wird sie aus meiner Hand reißen und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja. Johannes 10, Vers 27 und folgende. Die Schafe bleiben in seiner Hand. Da kann kein Satan kommen, da kann kein Räuber kommen, da kann kein sonst irgendeiner kommen. Niemand kann uns reißen. Hier sind drei Parteien. Die eine Partei ist der Vater und der Sohn, die halten uns fest. Die andere Partei ist der Feind, der uns wegreißen möchte. Und die dritte Partei, das sind wir. Um uns geht es. Wir sind in der Hand drinnen. Um uns geht es. Und jetzt sagt er von den anderen, die eine Partei, die hält uns fest und die andere, die will uns wegreißen. Aber der, der uns wegreißen will, hat keine Chance. Versteht ihr? Das ist der Gedanke dort. Es geht nicht um die Frage sündigen und abfallen und so weiter. Es geht, das ist nicht das Thema dort. Wenn jemand abfallen will, dann wird ihn Gott letztlich nicht hindern können. Denn Gott ist nicht einer, der dem Menschen Gewalt antut. Dann sagt man, ja, aber in der Familie ist ja auch so, wenn du das Kind des Vaters bist, dann bist du immer das Kind deines Vaters. Stimmt nicht. Ein Vater kann seine Kinder verlieren, oder? Schlimmster Fall, das gibt es leider. In Salzburg war das so. Gläubiger Vater. Sein Sohn hat sich das Leben genommen. Gläubiger Vater. Der dient dem Herrn, dem Prediger in Salzburg. Sohn hat sich das Leben genommen. Hat er seinen Sohn verloren? Natürlich hat er ihn verloren. Er konnte ihn nicht hindern. Vor Selbstmord kann man niemanden hindern. Letztlich nicht. Gott wird auch seine Kinder nicht hindern, die Selbstmord begehen. Jetzt hat er keinen Sohn mehr. Jetzt ist der Sohn weg. Also es ist sehr wohl möglich, dass der Vater seine Kinder verlieren kann, wenn sie so töricht sind und diesen Weg gehen. Leider ist es so. Ich sage das deshalb, weil man immer wieder mit Menschen zusammenkommt, die sagen, nein, wenn man einmal gläubig geworden ist, dann bleibt man immer gläubig. Und Gott wird das nie zulassen, dass er seine Kinder verliert. Na, selber zulassen will er es nicht, aber er kann nichts tun. Der Vater kann nichts tun, wenn das Kind sich umbringt. Schrecklich, der Gedanke. Aber es ist leider so. Und hier stehen Menschen, die sind drauf und dran, sich geistlich zu töten. Sie gehen ins Verderben. Und deshalb bangt er um diese Leute. Sind dazu Fragen? Zu dem Thema? Es ist ja oft ein Thema, das unter Christen heftig diskutiert wird.
Die Strafe kommt auch heute auf die Christen, wenn die gehen.
Wie, welche Strafe? Das Gericht. Ja, irgendwann kommt ein Gericht, spätestens beim Tod. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Spätestens danach, spätestens nach dem Tod. Ja. Was ich sagen will ist, bis der Mensch stirbt, ist immer noch Chance. Klar. Aber wenn er gestorben ist, ist keine Chance mehr. Es gibt keine Umkehr nach dem Tode. Keine Möglichkeit nach dem Tode. Hier war es natürlich ein spezielles Gericht, klar. Aber das brachte diese Menschen ja auch in den Tod.
Ich habe noch eine Frage.
Bitte.
Ich kenne die Textstellen nicht, aber es gibt ja so eine Textstelle, die heißt, dämpft den Geist Gottes nicht.
Ja, das ist aber ein anderer Kontext. Dämpft nicht den Geist Gottes, da geht es um Prophezeiungen. Da waren Leute, die haben prophezeit. Damals gab es ja das, in der ersten Zeit gab es ja so, dass Menschen unter Einfluss des Heiligen Geistes sprechen konnten, prophezeien konnten. Und wenn die geprophezeit haben, dann sagt er, dämpft nicht den Geist. Ja, dann lasst sie reden, so heißt das. Das ist nicht der andere Zusammenhang. Ja. 1. Thessalonicher 5. Jetzt zurück zum Text, Vers 32. Wir machen das jetzt ein bisschen zügiger. Vers 32 erinnert euch an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldetet, eines Teils, indem ihr zum Schauspiel wurde, den Beschimpfungen und auch Bedrängnissen, anderen Teils, indem ihr in Gemeinschaft tratet mit denen, die es auf diese Weise erlebten, denn auch mit meinen Fesseln hattet ihr Mitleid und den Raub eures Besitzes nahmt ihr mit Freude hin, In Kenntnis dessen, dass ihr bei euch selbst ein besseres Gut in den Himmeln hattet und ein bleibendes. In diesen Versen 32 bis 34 sagt er, sie sollen zurückdenken. Erinnert euch an die früheren Tage. Das ist übrigens ein gutes Mittel, wenn jemand merkt, er ist irgendwie kühl geworden gegenüber Christus. Denk doch zurück an die erste Zeit und dann tue Buße. Offenbarung 2. Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße, sagt er da dem Engel, also dem Boten in Ephesus. Aber hier ist es Zurückdenken an die früheren Tage, wo ihr am Anfang so eine große Freude hattet, für Christus da zu sein. Ihr habt euch hingegeben. Die waren echt wiedergeboren. Sie waren erleuchtet. Sie haben gelitten. Sie haben Beschimpfungen und Bedrängnisse auf sich genommen. Leidenskampf. Jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich vor meinem Vater bekennen, der in den Himmel ist. Und jeder, der mich verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Matthäus 10, Vers 32, 33. Die haben bekannt. Der Herr hat sich dazu gestellt. Das gehört dazu zum Glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird auch bereit sein zu bekennen. Der wird sich auch taufen lassen. Der wird auch bereit sein, sich zu Jesus zu stellen. Wenn jemand nicht bereit ist, sich zu Jesus zu stellen, dann muss er sich fragen, ob er überhaupt Christ ist. Das ist so. Die Bereitschaft ist da. Die Bereitschaft muss grundsätzlich vorhanden sein. Ich stelle mich auf die Seite von Jesus Christus. Zurückdenken. Vorausdenken. Vers 34. Denkt dran, dass ihr bei euch selbst ein besseres Gut im Himmel hattet. Also die haben die beraubt. Sie haben ihnen die Häuser weggenommen oder sonst was weggenommen. Güter weggenommen. Und dann sagt er, denkt dran, ihr habt eine herrliche Zukunft. Dort wird euch niemand was wegnehmen können. Und zum Schluss, werfet also eure Freimütigkeit nicht weg, sondern habt Ausdauer. Werfet also eure Zutrauen, eure Freimütigkeit nicht weg, welches eine große Belohnung hat, denn Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also wieder hier, nicht wegwerfen, bleibt im Vertrauen, bleibt standhaft, Ausdauer habt ihr nötig, dann werdet ihr die Verheißung bekommen. Das heißt, das, was verheißen ist, die Verheißungsgüter, werdet ihr bekommen. Nachdem ihr den Willen Gottes getan habt. Der Wille Gottes ist, dass ihr ausdauernd bei ihm bleibt. Festhalten. Denn noch ein weniges, wie sehr weniges, oder kurzes könnte man auch übersetzen. Also ganz, ganz kurz noch. Der kommt, wird kommen. Und er wird nicht verziehen. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Hier wieder die nahe Erwartung. Es ist alles nahe, wie wir in diesem Brief schon mehrmals gemerkt haben. Aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Der Gerechte lebt aus Glauben. Das ist aus Habakuk ein Zitat. Der Gerechte vertraut nicht auf seine Werke. Der Gerechte vertraut, lebt aus dem Glauben, aus dem Vertrauen zu Christus. Und wenn er zurückweicht, wer? Darf ich euch fragen, wer? Der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Von wem spricht er hier?
Der Gerechte sein.
Das kann nur der Gerechte sein. Manche Übersetzungen haben, wenn jemand oder wenn man zurückweicht. Das ist schlecht übersetzt, kann man gerade durchstreichen. Die alte Elberfelder hatte das noch und dann haben sie in der revidierten Elberfelder haben sie es korrigiert. Zum Glück. Es geht nicht um, wenn jemand zurückweicht. Es geht um den Gerechten. Wenn er, der Gerechte, zurückweicht. Was ist zurückweichen? Zurückgehen ins Judentum. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, zum Verderben. Die zurückweichen, die gehen ins Judentum. Und das Judentum wartet auf das Verderben. Keine Hoffnung. Wir sind nicht des Zurückweichens zum Verderben, sondern des Glaubens. Wir, die wir heute noch glauben, oder? Wir gehören zu der Gruppe derer, die glauben. Nicht derer, die zurückweichen. jetzt wollen wir nicht die Gruppe wechseln, sondern wir sind des Glaubens und werden die Seele gewinnen oder zum Gewinnen der Seele. Das heißt, wir werden unsere Seele gewinnen, wie der Herr Jesus gesagt hat, wer seine Seele meinetwegen verliert, wird sie finden, wird sie gewinnen. Was für einen Nutzen hat der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne, aber um seine Seele käme? Wer seine Seele meinetwegen verliert, wird sie finden. Der wird in der Ewigkeit sie gewinnen, als ewigen Besitz. Zurückweichen heißt sich distanzieren von Christus. Das ist Abfall. Das ist genau der Ausdruck für den Abfall. Fragen zum Text noch? Es ist ein ziemlich geballter Text. Wir haben jetzt 2 Stunden fast oder 1,5 Stunden gebraucht für nur 20 Verse, aber man merkt, es ist total gedrängt hier.
Diese Naherwartung, warum spielt die jetzt hier eine Rolle eigentlich? Wo sie aufgefordert werden, die Freimütigkeit nicht wegzuwerfen. Das taucht hier auf einmal so auf mit der Naherwartung, dass der Gerichtsvollzieher bald da ist.
Und auch vorher schon in Kapitel 10, Vers 25. So umso viel mehr ihr den Tag herannahen seht. Da ist es einerseits Gericht und andererseits Rettung. Einerseits Gericht für die einen, Rettung für die anderen. Ich denke, es bezieht sich immer auf dasselbe. Alles ist immer der gleiche Zeitpunkt.
Es kommt aber so fast so unverhofft, oder spricht er vorher schon von einem Gericht konkret?
Wie vorher? Er hat doch mehrmals schon von Gericht gesprochen.
Von einem unmittelbaren Gericht?
Also zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 13. Ja. Da sagt er... Da sagt der Vers, wo ist das? Ist es 13? Ja. In der Aussage, einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber alt und altersschwach ist, ist dem Verschwinden nahe. Das ist eine nahe Erwartung, oder? Es ist nicht lange noch. Und eben dieser Vers, wenn ich zitiert habe, in Kapitel 10, Vers 25, ihr seht ihn den Tag nahen. Und jetzt noch einmal, Vers 37. Und dann in Kapitel 12 werden wir dann noch kommen. Kapitel 12, ab Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erde Weisung gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut. Und dann heißt es in Vers 28, darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen. Das klingt sehr, sehr nahe, oder? Das ist ein Gegenwarts. Wir nehmen es in Empfang. Das ist nicht... Wir werden irgendwann einmal in ferner, ferner Zukunft ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen. Nein, nein. Er spricht hier recht, es scheint hier recht nahe zu sein. Und Kapitel 13, Vers 14, wir haben hier nicht eine bleibende Stadt, sondern die kommende suchen wir. Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Warum muss man aus der Stadt hinausgehen? Weil wir hier keine bleibende Stadt haben. Wenn die Stadt nicht bleibt und diese Leute hinausgehen müssen aus der Stadt, es ist natürlich bildhaft gesprochen, ist klar. Jesus ging außerhalb der Stadt und hat draußen gelitten. Aber was sagt er? Die Stadt bleibt nicht. Kids, lasst uns rausgehen mit Jesus aus den Toren der Stadt hinaustreten. Außerhalb der Stadt hat er gelitten. Da wollen wir gemeinsam die Schmach tragen. Hier haben wir nicht eine bleibende Stadt. Die Stadt, die hier ist, auf die sollten wir nicht unser Vertrauen setzen, sie wird nicht bleiben. Sie wird nicht bleiben. Das klingt nicht so, als ob man sagt, die wird noch 2000 Jahre da bleiben. Die blieb ja auch nicht 2000 Jahre, die blieb noch ganz wenige Jahre, ganz kurze Zeit. Dann kam das Gericht über diese Stadt. Also dieser Brief atmet schon eine gewisse Naherwartung, das muss man lassen. Ja, dann Wollen wir hier schließen? Morgen dann Kapitel 11. Wir werden morgen Kapitel 11 ein bisschen, oder lasst mich ein paar einleitende Gedanken sagen. Morgen werden wir dieses Kapitel 11 lesen, und zwar zur Gänze. Wir haben, ich werde aber jetzt nicht ins Detail gehen, es ist ein sehr langes Kapitel, aber es ist, er geht hier durch und möchte einfach zeigen, was Glaube ist und dass es im Alten Testament viele Leute gegeben hat, die geglaubt haben. Die jüdischen Lehrer und Führer haben immer wieder gesagt, schau, wir haben die sichtbaren Sachen, wir haben den Tempel, wir haben alle diese, den Opfergottesdienst und so weiter. Und er sagt, und ihr habt nichts, ihr habt gar nichts. Einen abwesenden Jesus, einen abwesenden Tempel, gar nichts habt ihr. Und jetzt zeigt er, dass im Alten Testament diese Menschen, die haben ihre Hoffnung gesetzt auf etwas, was ferne in der Zukunft ist. Und sie hatten nichts in der Hand. Sie lebten mit den Unsichtbaren, als würden sie ihn sehen, wie Mose. Und das zeigt er dann auf, indem er die vielen Beispiele dann bringt. Und vor allem Abraham wird hier sehr, sehr stark betont. Abraham hat den größten Abschnitt davon. Aber das morgen dann. Ich denke, wir können eine Gebetsgemeinschaft machen zum Schluss, wenn einige von uns beten. Stehen wir auf.